Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Flix und Fertig. Heute haben wir uns mal wieder einem Thema gewidmet oder wieder gewidmet, dem wir uns schon einmal angenähert haben, aber da ja unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen halt haben, heute mit einer anderen Besetzung. Und darum geht es heute in unserem zweiten Teil: verstörende Filme. Leute, ich habe Bock darüber zu reden. Ihr habt mein Foto gesehen in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe wieder viel im Petto. Es wird wieder viel geschossen. Kurz mal innehalten. Aber jetzt erstmal so zur Einstiegsfrage. Das hatte ich ja in dem letzten verstörenden Filme-Podcast ja auch schon mal die anderen beiden gefragt. Ja, da waren ja Sebastian und Daniel dabei. Was für die ein verstörender Film ist, denn das ist ja, das definiert ja jeder ganz gerne halt anders. Gerade wenn man sich halt, also wenn ich schon so auf unsere Listen gucke, was für Filme wir halt alle so draufgeschrieben haben, das ist ja schon sehr versiert und unterschiedlich. Und deswegen, Micha, fang doch einfach mal an. Was ist denn für dich ein verstörender Film?
Also ich glaube nicht, dass es für mich so die Formel für verstörende Filme gibt, sondern ich glaube, dass da ganz viele Faktoren reinspielen, wie alt war ich, als ich einen gewissen Film geguckt habe, wie wurde Gewalt zum Beispiel oder Horror oder Terror irgendwie dargestellt oder hat es mich irgendwie im Kern erwischt. Also ich würde so grundsätzlich sagen, Film verstört mich dann, wenn er mit meinem bisherigen Weltbild so ein bisschen spielt und mir eine andere Realität zeigt oder eine härtere Realität, als ich sie jetzt vielleicht in meiner Bubble gewohnt bin. Und wo ich dann merke, okay, das erschüttert mich in dem Moment und ich denke noch ein paar Tage länger drüber nach. Das würde ich so mittlerweile als meine Definition davon sagen. Das variiert natürlich immer so ein bisschen, weil auch nicht jeder Film irgendwie eine Realität widerspiegelt, sondern natürlich auch eine Filmwelt, wenn man so will. Aber ich weiß noch genau, dass mein 13-jähriges Ich, als ich mit einem Kumpel die VHS-Kassette von seinem Vater, von der Soldat James Ryan, geklaut habe und wie die dann zusammen die ersten 20 Minuten angeguckt haben, war das ultra verstörend, weil es so brutal und so real war. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre später gefühlt, denke ich da ganz anders drüber, finde ich das per se keinen verstörenden Film, sondern in mancherlei Hinsicht tatsächlich auch irgendwie einen problematischen Film. Also ich habe das Gefühl, es switcht auch immer so ein bisschen. Mittlerweile würde ich einfach sagen, okay, er erschüttert mein Weltbild, dann ist es ein verstörender Film.
Okay, wie ist das bei dir? Wann ist für dich ein Film verstörend oder wie würdest du einen verstörenden Film definieren?
Also ich fand das, was Micha gesagt hat, eigentlich ziemlich geil, nämlich, dass er das eigene Weltbild erschüttert. Weil gut, also wir haben auch unsere Probleme, mal mehr, mal weniger in unserem Leben, aber trotzdem macht für mich einen verstörenden Film aus, wenn er mir etwas zeigt, das möglich ist, das für mich jedoch unvorstellbar ist oder etwas, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen möchte, es durch diesen Film aber muss, mehr oder weniger unterbewusst. Also grob gesagt, es sind Sachen, die einen realen Bezug haben, in denen ich mich theoretisch irgendwie auch drin sehen kann, die aber in mir so eine kognitive Dissonanz auslösen, dass es mich einfach verstört, weil ich emotional einfach nicht bereit dafür bin. Diese Emotionen, die verstörende Filme in mir auslösen, das sind sehr unterbewusste Emotionen, sehr vergrabene Emotionen, die dann halt durch diesen Film ausgebuddelt werden und ans Tageslicht kommen, sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Verstörung ausmacht, nämlich Gefühlszustände zu bekommen, die man einfach noch nicht gewohnt ist. Neuland betreten.
Ja, dann manchmal ist es auch einfach, dass er, ja, wie halt viele halt auch immer dann ganz gerne sagen, dass eine Grenzerfahrung machen, weil deswegen gucken ja auch manchmal Leute, ja, ich sag mal, sehr harte Filme oder halt Filme, wo Dinge visualisiert werden, die sonst nicht visualisiert werden, die man vielleicht nur so aus negativen Schlagzeilen aus Nachrichten oder so halt kennt, die aber nie gezeigt werden, worüber immer nur gesprochen wird. Das geht natürlich zumindest für mich halt in einer körperlichen Darstellung. Das geht aber halt auch manchmal in so einer rein psychischen Darstellung. Ich bin zwar eher so dieser Mensch, ich funktioniere viel so auf Visualität, weniger so auf Psyche zumindest, wenn es halt so um so übernatürliche Sachen wie Gespenster oder sowas halt geht. Aber auch ich habe ja so, ja, auch ich habe ja so einen Pick später, der sehr in die Psyche geht. Und ich würde mal sagen, damit, bitte?
Ich wollte nur sagen, dass es bei mir genau umgekehrt ist. Also ich springe zum Beispiel absolut gar nicht auf die physikalischen Schocker drauf an und mehr, also fast ausschließlich nur auf den psychisch kranken Shit. Ja. Mit ein paar Ausnahmen, also genauso wie bei dir, nur spiegelverkehrt. Finde ich voll interessant, also auf welche, über welche Reize du diese Verstörung wahrnimmst. Wie ist es bei dir, Micha? Bist du mehr so der physische oder mehr der psychische?
Ich habe auch das Gefühl, ich springe auf das Psychische so ein bisschen mehr an. Ja, wenn sich so eine Schlinge so ein bisschen zuzieht oder ich in manchen Punkten auch denke, okay, was wäre, wenn das mir jetzt passieren würde? Oder also es gibt ja auch verstörende Filme, die sehr in der Realität gegründet sind. Ja, habe ich schon das Gefühl, dass ich da mehr drauf anspringe, als jetzt diese reine Gewalt- oder Horror-Eskapade, wo ich immer noch oft eine Distanz dazu gewinnen kann.
Ich finde das.
Ich muss auch sagen, ja. Sorry, bevor wir jetzt hier gleich anfangen zu meinen Picks, die ich hier heute mitgebracht habe. Also ich habe ja den ersten Teil des Podcasts gehört. Falls ihr den Podcast jetzt hört, geht danach gerne zu Teil 1. Hat sehr viel Spaß gemacht, den anzuhören mit Chris, Daniel und Sebastian. Und ja, die Picks, die ihr in diesem Podcast mitgenommen habt, also in dieser Folge, die waren schon alle sehr für mich in eine Richtung, nämlich dieses Verstörende auf Basis von Gewalt. Oder von Gewaltdarstellung, Gewaltinszenierung, aber, bis auf ein paar Ausnahmen.
Aber ja, dann möchte ich da aber ganz kurz mal einhaken, weil ich weiß nämlich, dass der Sebastian, der hat nämlich einen Film genannt, den ich im Nachgang geguckt habe, weil, und jetzt kommt ein kleiner Tipp, nur mal so am Rande, schaut gerne immer mal wieder öfters oder regelmäßig in die ZDF und ARD-Mediatheken rein, weil da sind nämlich immer mal wieder wirkliche Perlen drin. Also Perlen jetzt, je nachdem, wie man das halt so definiert, aber letztens war halt einer drin und den zumindest ich sehen wollte. Und das war Sebastians Pick und das war Bennys Video von Michael Haneke. Ah, und den habe ich mir da halt auch zum ersten Mal angeguckt und da geht es ja halt auch um eine Gewalttat, aber im Endeffekt ist ja nicht die Gewalttat an sich das Schockierende, sondern quasi alles darum herum und was das quasi halt alles auslöst. Und das ist ja auch sehr psychisch, würde ich zumindest halt sagen. Weil die Gewalttat siehst du so an sich immer nur so am Rande.
Ja, aber es geht trotzdem um Gewalt. Also es ging trotzdem im Kern um Gewalt irgendwo.
Ja, und du siehst ja kaum.
Ja, aber das Thema ist ja trotzdem Gewalt. Und ich habe jetzt für diesen Podcast, wollte ich mal ein paar Picks nehmen, wo es nicht unbedingt immer nur um Gewalt geht, sondern Filme, die mich verstören, ganz ohne Gewalt darzustellen. Ich bin mal gespannt, was ihr zu meinen Picks sagen werdet, weil sie ein bisschen unkonventionell sind, aber ich bin halt eine Special Snowflake. Also mal schauen, was ihr zu meinen Filmen sagt. Aber ich möchte nicht anfangen.
Ja, also, deswegen fängt halt auch Micha an, weil ich war ja beim letzten Podcast schon dabei und deswegen wäre es ja ein bisschen uncool, wenn ich jetzt anfange.
Ja gut, dann gehe ich doch einfach mal rein mit einem sachten Pick. Ein Film, den ich tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen zu früh angeguckt habe, weil mir irgend so ein befreundeter Regisseur den mir mal in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, mein Junge, den musst du gucken, der wird dein Leben verändern. Aber ich war halt irgendwie 14 oder 15 und der ist schon so ein paar Jährchen älter. Und ja, am Ende des Tages habe ich mir dann Jacob's Ladder reingezogen. Absolut unvorbereitet, was mich denn da womöglich erwarten würde. Und was soll ich sagen? Ich war nachhaltig verstört. Ich fand den Film damals schon total faszinierend und war aber auch brotfertig nach der Nummer. Genau, ist ein Film, kam 1990, wenn mich nicht alles täuscht, raus und ist in ganz vielerlei Hinsicht sehr krass. Es geht letztendlich um einen Vietnam-Veteran, gespielt von Tim Robbins, der nach Hause kommt und letztendlich anfängt, Visionen zu entwickeln. Da ist sehr viel Body-Horror drin. Das war zum ersten Mal, also das war noch vor meiner David Cronenberg-Ultra-Phase, wo ich Body-Horror noch nicht so kannte. und da plötzlich so gemerkt habe, okay, das sind jetzt offensichtlich, also das sind Figuren, die auftreten, das sind die Beine an die Arme genäht oder laufen total komisch. Also das war, hat so total mit dieser Körperlichkeit gespielt. Das war ein unfassbar physischer Film und gleichzeitig war es ein totaler Psychofilm, weil wir eintauchen auch wirklich in die Psyche dieses Veteranen. Der probiert da irgendwie rauszukommen. Es hat was Kafkaeskes ein bisschen, aber auch dieses Bedrängende, es ist alles total eng. Er flüchtet, er sucht Antworten, er weiß nicht wohin. Ich werde das Ende nicht spoilern, aber ich finde es eines der großartigsten Enden, die ich kenne. Ich fand, es war ein unerwartet berührendes Ende. Ich fand es total, total spannend. Mystisch, groß. Ein Film, der mich wirklich während dem Schauen absolut verstört hat, weil ich ihn krass fand und danach noch sehr lang begleitet hat, weil ich diese Kombination aus Body-Horror und diesem psychischen Horror, diesem Zerfall von dieser Figur, dieser tragischen Figur eigentlich, hat mich total mitgenommen. Und ja, ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen, aber er ist mir sehr krass in Erinnerung geblieben.
Bestimmt voll der Kindergarten. Guck den jetzt nochmal und dann ist es hier so.
Also, nee, Spaß. Chris hat ihn parallel schon rausgezogen, weil er auch auf seinem Stapel liegt. Chris, du kennst den Film und du hast auch jetzt die Blu-ray vor dir liegen. Wie findest du den Film auch jetzt so ein paar Jahre später? Weil ich, wie gesagt, ich habe ihn lange nicht gesehen.
Also ich habe den genau zweimal geguckt, halt auch damals zum ersten Mal, weil das halt auch so eine, also ich sag mal so, unter Horrorfilm-Fans war das eher so ein, ja, Underground, nicht ganz, aber ich sag mal so, komplett den Mainstream kannte man den jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, die wenigsten wissen auch gar nicht, dass es da quasi eine Neuauflage davon gibt. Ihr habt das jetzt gehört, spart yes, es euch wirklich.
Spart es euch,
ist Zeitverschwendung, guckt euch lieber das Original an. Wie finde ich den? Ich finde den gut. Das schon mal so vorweg. Ich finde den aber auch anstrengend. Also das ist so ein, das ist so ein Film, da man muss sich, also man muss sich auf den Film sich einmal A einlassen können und B am besten das Handy in der Zeit ausschalten und wirklich den halt auch bei vollem Bewusstsein gucken, weil der springt schon so ein bisschen hin und her. Das Ende ist ein Twist. Ich würde nicht vorschlagen, den Klappentext zu lesen, weil dann kann man so ein bisschen auf das Ende schon kommen. Und das, was du angespielt hast mit diesen ganzen Body-Horror-Sachen, das kommt ja, glaube ich, erst relativ spät eigentlich, weil er dann ja so Visionen entwickelt und dann so Gestalten, sage ich mal, sieht. Es wird doch nie so richtig angedeutet, was es halt eigentlich ist. Das sind halt immer nur so schemenhafte Gestalten. Kleiner Fun-Fact am Rande. Den Film sollten alle gucken, die Fans sind von den Silent Hill-Videospielen. Weil Silent Hill, also ganz große Inspiration ist halt aus diesem Film. Und wenn man sich halt die Figuren anguckt, wie die aussehen, vor allem wie sie sich bewegen, das sieht ja immer so aus, als wenn da halt immer so Frames fehlen und die bewegen sich halt immer so mega so ruckartig, dann ja, weiß man halt schon, oder man kann sich ja schon denken, woher bei Silent Hill diese ganzen Inspirationen herkommen. Deswegen, ich finde den auch gut. Der wäre bei mir irgendwo wahrscheinlich auch in einer Top-Liste weit oben, aber ich fand den halt nicht verstörend, ich sag's mal so.
Ah ja, ist vielleicht auch das, was ich vorhin gemeint habe. In dem Alter, in dem ich den geguckt habe, war das für mich absolut verstörend und eine totale Horizonterweiterung, was das anbelangt hat. Also ich hatte da schon ordentlich Schiss. Könnte sich vielleicht auch nochmal ändern, wenn ich den jetzt angucke mit ein bisschen Abstand drauf. Aber ja, ich würde ihn trotzdem, also der ist mir all die Jahre total im Gedächtnis geblieben und das spricht auf jeden Fall schon für den Verstörungsgrad.
Kayvan, kennst du den Film? Ich nehme die Empfehlung an. Also ich habe tatsächlich noch nicht davon gehört. Also weder davon gehört noch gesehen natürlich, aber der kommt auf meine Liste.
Geil.
Also hört sich an nach etwas, an dem ich Spaß haben könnte.
Ja. Yes.
Gerade die Mischung aus Body Horror und psychischem Shit.
Ich würde sagen, es ist mehr Psyche als Body Horror.
Ja.
Umso besser.
Genau. Und der Body Horror ist sowas wie die Klimax, dieses dieser Psychonummer. Also es steigert sich auch erstmal mit Atmosphäre und Gedanken und Dialogen und Figuren und dann kommt praktisch in diesem Finale oder es baut sich immer mehr auf, dass immer mehr diese Figuren auch vorkommen. Und vielleicht ist das auch ein Teil dazu, also dass man das Gefühl hat, ihm entgleist jetzt gerade die Psyche und jetzt wird plötzlich physisch.
Das Kafkaeske ist ja, dass ich auf diesen kafkaesken Stil total stehe, ohne wirklich auf Kafka zu stehen. Okay, also ich habe viel Kafka lesen müssen in der Schule und ich fand es immer sau anstrengend, aber ich mag diese Atmosphäre, dieser Hintergrundgedanke, total, den Kafka damals verfolgt hat. Dieses uneindeutige, schemenhafte, dissonante
Machtlosigkeit auf jeden Fall auch immer, ja.
Ja, also ist auf jeden Fall etwas, ein Stil, mit dem ich was anfangen kann. Cool.
Nice. Wer will weitermachen? Kayvan, willst du direkt übernehmen?
Kay, macht weiter.
Ich fange jetzt mal an mit einem Pick, den bestimmt niemand erwartet, der mich aber tatsächlich von den letzten Filmen, die ich gesehen habe, am meisten verstört hat. Auf eine andere Weise, auf die Filme auch verstören können. Und zwar ist das The Father mit Anthony Hopkins aus dem Jahr 2020. Habt ihr den Film gesehen?
Nee, aber ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß, worum es geht. Und ich glaube, ich möchte ihn mir nicht angucken, weil ich glaube, der ist mir zu Depri. Ich bin gespannt, was du sagst.
Ja, also es geht grob gesagt, schnell auf den Punkt gebracht, um einen dementkranken Vater, gespielt von Anthony Hopkins. Und der gesamte Film wird eigentlich aus der Sicht des Demenzkranken erzählt. Und der ganze Film fühlt sich an wie ein Theaterstück und das auch nicht ohne Grund. Es ist ein Theaterstück, was verfilmt wurde. Dementsprechend eine Art Kammerspiel von Regisseur Florian Zeller. Und müsst euch so vorstellen. Also Anthony Hopkins ist der Protagonist und du siehst den kompletten Film aus seiner Perspektive. Hm. Und er chillt halt in seiner Wohnung. Der Film fängt an, fühlt sich erstmal alles ganz normal an, Pianomusik im Hintergrund, denkst schon nach, wieder so ein Oscar-Bait. Aber ja, dann geht's halt los und plötzlich ist in dieser Wohnung ein Mensch und du kannst halt überhaupt nicht zuordnen, wer ist dieser Mensch, warum sitzt er da in der Küche und frühstückt? Und Anthony Hopkins fragt sich zum Beispiel auch dann, wer sind Sie? Was machen Sie in meiner Wohnung? Und du denkst dir auch so, wer ist der Dude? Und so weiter. Und da fängt das schon an, dass du dich komplett reinfühlen kannst in diese Situation eines Dementkranken. Und dann kommt natürlich, das ist kein Spoiler, weil das passiert in den ersten 5 Minuten des Films, kommt halt raus, dass es sein Schwiegersohn ist zum Beispiel. Und dann denke ich mir schon, okay, wenn der Film jetzt einfach die ganze Zeit nur diese Masche zieht, nämlich, dass er Sachen in die Story einwirft, die einfach nicht erklärt werden und wir uns so dement fühlen sollen, wäre es vielleicht auch ein bisschen billig. Aber nein, der Film fängt an, mit Zeitsträngen zu spielen, tauscht Gesichter und Charaktere aus und du bist in jeder Minute verwirrter und bist dann irgendwann komplett, also du raffst irgendwann gar nichts mehr. Du verstehst als Zuschauer irgendwann auch gar nicht mehr, ob sich jetzt Anthony Hopkins zu Hause oder im Altersheim befindet und du hast halt den kompletten, du fühlst diesen kompletten Kontrollverlust und ich hätte nie gedacht, dass mir Demenz oder Alzheimer, wie auch immer, so greifbar gemacht werden kann durch einen Film, wie der das geschafft hat. Das ist absoluter Wahnsinn. Also da ist hier Inception, Christopher Nolan, nichts dagegen.
Krass.
Und es eskaliert halt gegen Ende immer mehr und immer mehr. Der Film ist nicht unbedingt Depri, was du gesagt hast, Chris. Er ist mehr, weiß nicht, er hat halt so eine verzweifelte Atmosphäre, weil du halt diese Verzweiflung von Anthony so richtig spürst und bist einfach in seinem Kopf drin und verstehst einfach irgendwann gar nichts mehr. Und hat viele schöne Szenen auch drin, der Film, aber auch viele herzzerreißende Szenen und vor allem das Ende gibt dir dann ordentlich Feuchtigkeit unter den Augen. Ich habe den Film zusammen mit meiner Freundin zum Beispiel geschaut und da war der Abspann da. Und dann plötzlich 5 Minuten später ist sie halt total aufgewühlt plötzlich und muss sich erstmal beruhigen. Und ich konnte das halt komplett nachvollziehen, weil der Film halt an sich so unterschwellig ist oder so untersetzt, aber halt gleichzeitig so eine Wucht hat, die viel später einschlägt, als du es direkt nach dem Abspann bemerkst. Und das war so eine Sache, die hat mich schon irgendwie verstört, weil halt Demenz sowas Reales und sowas Häufiges ist. Also jeder kennt irgendjemanden, der dement war. Entweder die eigenen Großeltern oder Großeltern des Freundes oder wie auch immer. Und das war halt wirklich so ein Paukenschlag, dieser Film.
Krass.
Also schaut euch den an. Also es sei denn, dieses Thema zieht euch so runter, dass es euch so krass verstört, dass es den Wow-Effekt nicht aufwiegen kann. Aber auf jeden Fall auch schauspielerisch von Anthony Hopkins eine absolute Empfehlung von mir.
Geil.
Ich war richtig überrascht von diesem Film.
Ja, ich weiß nicht.
Ist es was für euch?
Mir könnte das Also ich glaube, wenn der irgendwo mal, das klingt so gemein, ich glaube, wenn der irgendwo mal im Stream ist, dann würde ich mir den, glaube ich, angucken. Aber das ist, glaube ich, so ein Film, wo, also so würde ich mich einschätzen, den gucke ich mir jetzt nicht an, weil ich da jetzt, ich habe jetzt Bock, jetzt einen Film zu gucken, sondern ich weiß, was es ist und ich lasse mich darauf ein und ich weiß, ich werde wahrscheinlich danach auch nichts mehr machen, sondern danach gehe ich, denke ich über mein Leben nach und gehe weinend zusammengekaut ins Bett.
Das ist ja auch manchmal okay. Kann man ja machen.
Vollkommen. Also ich finde, man sollte Filme generell mit einem bewussteren Auge gucken, als immer nur dieses blinde Konsumieren.
Ja. Das auf jeden Fall. Dafür gibt es auch unseren Podcast.
Yes. Ne? Kayvan, der Film kommt bei mir auf jeden Fall auf die Liste. Also den wollte ich auch eigentlich im Kino gucken, habe es irgendwie verpasst. Ich weiß nicht, ob da Corona schuld dran war oder ich nicht gecheckt habe, dass die Kinos wieder auf sind. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall gucken. Ich werde ihn gucken. Hab Bock drauf.
Nice. Gibt es gerade auf Sky übrigens. Also ich habe mir dafür extra Sky gekauft, tatsächlich. Bin jetzt auch schon quasi durch mit meiner Watchlist drauf, wird also wieder gekündigt. Aber für The Father hat sich's gelohnt.
Nice. Chris, wie ist es bei dir?
Ja, also ich halte hier meinen Pick gerade in der Hand und das ist ein Film, den habe ich letztes Jahr. Mitte letztes Jahr gucken, der hat mich halt wirklich verstört und wenigstens einer hier muss ja hier die Fahne hochhalten, so für die körperlich richtig harten Sachen. Also wenn ihr schon die intellektuellen Sachen macht und dann muss ja wenigstens halt einer so für den Gewaltgrad sorgen und damit wir halt dann auch SEO-technisch irgendwo in irgendwelchen Gore-Listen landen.
Bürgerliche Gewalt.
Ja, und deswegen, ich habe mir letztes Jahr mir einen Film angeguckt, der, ich sag mal, auf meiner Watchlist schon insofern schon so ein bisschen länger drauf stand, weil ich insofern, dass ich den mal gucken wollte. Jetzt nicht, dass ich da mega heiß drauf war, aber ich wollte den mal gucken, weil ich mal wissen wollte, hier drauf steht nämlich das härteste und schockierendste Wert aller Zeiten. Weiß ich nicht. Ist halt dieses typische Marketing-Blabla, aber ja, wenn man sich so ein bisschen mehr damit befasst und ich finde, das sollte man, und ein Disclaimer vorweg, ich finde, ich habe mich noch zu wenig damit befasst, dann kann das einen schon durchaus mitnehmen. Und da gibt es ein paar Tatsachen bei dem Film, die, glaube ich, einen moralisch so ein bisschen in Zwiespalt bringen. Ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich den, glaube ich, nicht geguckt. Und zwar geht es um den Film Man Behind the Sun.
Oh. Hat das schon mal? Gar keine Ahnung.
Ich habe davon gehört, ich habe ihn aber nicht gesehen.
Okay, ist ein Film von 88, müsste das sein. Und ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor. Und zwar, Man Behind the Sun erzählt die wahre Geschichte des Gefangenenlagers 731, einem bakteriologischen, schwieriges Wort, Versuchslabor im besetzten China zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Auf der Suche nach einer ultimativen biologischen Waffe, um die chinesische Bevölkerung durch Beulenpest auszurotten, werden unter der Leitung des sadistischen General Ishii extrem grausame Experimente mit chinesischen und russischen Gefangenen durchgeführt.
Hey, warte mal, also die Chinesen wollen sich selbst vernichten mit einer bakteriellen Waffe.
Ja, aber
das ist falsch verstanden.
Ja. Und es erzählt halt hauptsächlich, also der Film halt hauptsächlich über dieses eine Gefangenenlager und welche grausamen Experimente die halt dann da also so durchgeführt haben. Und da geht es halt wirklich um all möglichen Sachen. Und ich kann das, also selbst darüber zu reden, fällt mir schwer, weil ich jetzt nicht so ganz so weiß, was kann ich jetzt alles so erzählen und was nicht. Aber es gibt so ein ganz bekanntes Covermotiv, wo so eine Frau, ich sag mal, mit ausgestreckten Armen dort ist und über die halt so eine, ich sag mal, so eine Pfanne mit Wasser halt ausgekippt wird. Und das war halt auch so ein Experiment davon. Das ist ein Covermotiv. Und da geht es halt darum, dass sie quasi deren halt Hände halt eingefroren halt haben und dann quasi mit warmem Wasser so die Hände wegschmelzen, und um so einen Kram geht es da halt. Und das siehst du zwar, und es ist zwar aus den Jahren 88, aber das ist trotzdem, die Vorstellung ist schon derbe teilweise, und das ist der Auftakt mehr oder minder mit diesen ganzen Experimenten. Und da geht es dann halt auch noch weiter, auch noch um Gewalt gegen Kinder und sowas, und da hört es dann auch für mich einfach irgendwo auf, und ich fand den super unangenehm zu gucken. Das ist auch wie bei euren Filmen. Eure Filme sind eine Empfehlung. Meine, also der Film, also bin ich, Also bin ich wirklich ganz vorsichtig, den zu empfehlen. Wenn ihr wirklich meint, ihr wollt eine Grenzerfahrung machen, ich finde, mit dem kann man das schon machen. Gerade wenn ihr nur so, ich sag mal nur in Anführungszeichen, diese normalen Horrorfilme gewohnt seid und ihr wollt mal wissen, was halte ich so aus, dann kann man sich den schon mal angucken. Aber meine ganz klare Auffassung ist, befasst euch mit dem Film, denn das beruht wohl halt auch so auf einer wahren, auf einer wahren Geschichte. Und was ich dann immer bei solchen Werken, zumindest ich immer ganz interessant finde, würde es diesen Film nicht geben, hätte ich davon nie was mitbekommen. Und wüsste gar nicht, dass es das halt mal gegeben hat. Und das nehme ich daraus halt dann immer so mit. Was aber, und das möchte ich halt noch mitgeben, denn ich glaube, ein Fakt über den Film sollte man wissen. Und hätte ich das gewusst, dann hätte ich den, glaube ich, nicht sehen wollen, aus moralischen Gründen. Und zwar geht es da halt auch um Gewalt gegen Tiere. Und wenn man sich diese Szene anguckt, und ich habe mir schon so beim Gucken gedacht, so, hä, das sieht viel zu gut aus. Und gerade so für die Zeit. Oh, oh. Und ja, genau. Oh. Und genau in diese Richtung geht es halt, nämlich halt auch um richtige Gewalt gegen Tieren. Und das geht nicht. Also, und ich finde, das gebe ich mit, das sollte man wissen. Ich wusste es nicht vorher. Ich habe das auch erst im Nachgang halt erst erfahren. Und das wäre für mich halt eigentlich ein No-Go. Also das ist für mich halt ein No-Go.
Ist der Film auf einem Index oder ist er frei zugänglich?
Also ich sag mal so, wenn du den in Deutschland, also in Deutschland kriegst du den sehr wahrscheinlich nicht, dann musst du schon eher so in die Dachländer gucken.
Und, zwinker, zwinker.
Zwinker, zwinker. Und wenn, dann wird er halt radikal geschnitten sein. Ja.
Ja, also hat sich jetzt erstmal voll interessant angehört von der Hook. Also gerade mit dem realen Background und einem Setting, mit dem man so überhaupt nicht vertraut ist. Also so China, Zweiter Weltkrieg, Gefangenenlager. Krass. Ja. Aber ja, auf solche expliziten Gewaltdarstellungen, jetzt vor allem mit dem Hintergrundgedanken, dass sie vielleicht echte Tiere benutzt hätten, macht es für mich dann doch zu einem lieber nicht.
Nee, das kann ich komplett, das kann ich halt komplett nachvollziehen, aber das war ein Film, den habe ich dann letztes Jahr halt nachgeholt und der hat mich halt einfach irgendwie so verstört, weil ich mir halt dann so die ganze Zeit so dachte, okay, das ist jetzt hier nur Gewalt, was ich jetzt hier sehe, am Stück und das wird quasi immer einen draufgesetzt und das ist so trocken halt irgendwie immer. Das ist halt so ganz, ganz trocken und das ist halt dann nicht so diese visuelle Gewalt, sondern wie sie quasi halt so dargestellt wird. Zum Beispiel halt auch so, wenn sie halt Tests durchführen gegenüber Kindern und dann quasi die Testergebnisse halt dann so durchgehen. Und ich sag mal, wie sie die durchgehen, das erzähle ich jetzt mal nicht, weil das sieht man auch. Und ja. Also keine Ahnung, so das verstört mich dann halt.
Ja. Aber wie ich gesagt, muss mal so sagen, ich
würde es solche Werke nicht geben, ey, wir würden halt alle nichts davon wissen.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so der Fall ist, aber bei mir ist es bei diesen expliziten Filmen oft so, dass ich überhaupt nicht so abgeschreckt bin von dem, was ich da sehe, weil ich mir denke, boah, das könnte ja genauso jetzt auch in real passieren oder es würde genauso aussehen, sondern mehr die Sache, dass halt sich wirklich ein Regisseur hingesetzt hat und versucht hat, das ganz genauso darzustellen. Einfach so diese Perversion, die irgendwo im Kopf dieses Regisseurs halt begraben ist, wie in uns allen, und der einfach alles dafür aktiv gegeben hat, diese perversen Sachen auf Film zu bringen. Also das verstört mich dann oft ein bisschen mehr als der Gedanke, dass es halt genauso real passieren könnte.
Da stimme ich dir komplett zu. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu, weil deswegen gibt es auch, und das sage ich jetzt immer so, es gibt halt einfach Filme, über die ich nicht reden werde, die ich halt auch nie, selbst wenn wir so einen Podcast wie jetzt hier machen, die ich auch nie nennen werde, weil ich nämlich genau diesen Gedanken nämlich halt auch habe. Es gibt halt einfach manche Leute, die bringen Filme halt raus. Also ich weiß nicht, die nicht nur, dass dann diese Liste, dass die Filme auf gewissen Listen gehören, sondern für mich gehören dann auch die Filmemacher dahinter halt einfach, also das ist meine Meinung, die gehören halt einfach weggesperrt. Weil wie kommt man auf manche Sachen so sehr?
Okay, ich sehe das so, also wenn jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, echte Tiere und so weiter darin zur Schau gestellt worden wären und die gequält worden wären, dann auf jeden Fall. Aber was jetzt so die künstlerische Expression betrifft, bin ich da vielleicht ein bisschen liberaler, auch wenn es mich selbst dennoch verstört, wie ein Regisseur so ein sadistisches, offensichtlich sadistisches Werk aktiv und mit Herzblut umzusetzen vermocht hat. So ein bisschen gesehen. Also manche, wie du es gerade sagst, also es gibt ja auch den Unterschied zwischen einer Message in einem Film und einem Film, der halt wirklich nur darauf getrimmt ist, sadistische Emotionen in dir zu wecken. Oder Sadismus darzustellen.
Und ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da, ein bisschen. Also warum? Vielleicht bin ich da zu sehr schon in so manchen Filmbereichen halt einfach so drin. Also ich habe da halt einfach eine etwas andere Meinung, so was so manche Filme halt einfach angeht. Aber wie gesagt, das sind halt einfach Filme, die werde ich hier nie mit Namen droppen, weil ich halt auch nie will, dass halt dann irgendwelche Leute so einen Podcast halt hören und sagen, ich will jetzt das Härteste gucken, was es halt gibt. Und wie es ja halt meistens halt so ist, ich meine, ich kann mich da nicht ganz ausnehmen. Ich war früher ähnlich, ne? Oh, ich habe einen Podcast gehört, so, oh, die reden über harte Filme und erstmal googeln, ne? Und ich will nicht, dass man manche Filme, die sollte man einfach nicht reden.
Ja. Krass. Um vielleicht das Thema so ein bisschen abzuschließen, ich finde tatsächlich, diese Komponente hat so stattgefunden oder hat so ähnlich stattgefunden, ist auf jeden Fall auch noch ein ganz großer Faktor in der Bewertung, ist jetzt ein Film super verstörend oder nicht. Also genau, ich finde diese Realitätsgehalt in den Dingen, also gerade wenn es jetzt um so Experimente geht oder um so Lager, ich glaube, man könnte hier auch getrost Schindlers Liste droppen, einfach nur, weil das, was man sieht, was ja noch, ich sag mal in Anführungszeichen, gewisses Maß hat, also ich weiß, dass da zum Beispiel manche Gräueltaten explizit nicht gezeigt wurden, weil die gesagt haben, das kauft uns kein Mensch ab, das wirkt wie eine Karikatur von diesem der Figur von Ralph Fiennes. Genau, aber zu wissen, dass das Realität ist und dass es Realität war, das ist halt schon für mich immer noch so ein großer Faktor von, okay, das verstört mich jetzt, weil es so in der Realität gegründet ist oder weil es sogar so passiert ist, auch wenn es jetzt reproduziert ist. Und deswegen würde ich mich jetzt an den Film, den du gedroppt hast, auch auf jeden Fall nicht wagen, wenn das da irgendwo in Richtung, okay, könnte so passiert sein, geht.
Ja. Danke für den Antitipp, Chris.
einer hier muss ja die Fahne hier hochhalten für die ganz verstörenden Filme.
Es ist wichtig, genau. Es muss verstören.
Deswegen. So, Micha. Sorry, ich wollte jetzt gerade den Banner Micha werfen, weil ich glaube, ich weiß, welchen Film als nächstes droppen wird und da freue ich mich schon drauf.
Yes, genau. Ich habe fürs Grande Finale habe ich mir so ein Dreigestirn aufbewahrt, aber bevor wir dazu kommen, will ich auf jeden Fall Midsommar in die Runde werfen. Ein Film, auf den ich nur so halb Bock hatte, auch nur so vom Hörensagen gehört habe, okay, boah, das ist ultra krass, ultra verstörend. Und ich wage mich jetzt mal daran zu ergründen, warum ich den so verstörend fand. Ich fand erstmal, es war ein fantastischer Film. Ich fand, es war ein Film, wo ganz viele Gewerke wunderbar ineinander gegriffen haben, vom Schauspiel über die Gestaltung, über die Sets, über das Color Grading, auch die Gewaltdarstellung tatsächlich und natürlich dieser ganze große, das Überthema. Ich glaube, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, dass es eigentlich um einen Trauerprozess und um einen Wiedereingliederungsprozess in Gesellschaft und Gemeinschaft geht. Also es hat einen total tiefen Unterbau und einen total soliden Unterbau, der diesen Film auch für mich nicht nur zu so einem, ist halt so ein Horrorfilm oder oh, ist ein bisschen eklig, sondern auch eine wahnsinnige emotionale Tiefe irgendwie da abruft. Und deswegen fand ich den erstmal als Film wahnsinnig gut. Er hat mich aus mehreren Gründen verstört. Es ist einerseits wieder dieser psychologische Aspekt oder dieser psychische Aspekt, dass sich so diese Klinge immer weiter oder diese Schlinge immer weiter zuzieht und man am Anfang das Gefühl hat, irgendwie, es beginnt schon so auf dem falschen Fuß und um ganz kurz den Plot zu umreißen, eine Gruppe von Amis gehen zur Midsommerfeier in ein Dorf nach Schweden, ist das, glaube ich. Und sagen, okay, letztendlich feiern sie da diese Rituale mit. Also da ist noch so ein Austauschstudent aus Schweden, der die da mitnimmt. Da gehört nicht viel dazu, schnell zu erkennen, dass es in diesem Dorf nicht ganz sauber zugeht und dass die Leute enorm weird sind, dass komische Rituale gefeiert werden. Und dass es natürlich an irgendeinem Punkt auch Tote gibt oder auch Gefolterte und Verstümmelte. Und also es ist wirklich, wirklich ein krasser Film, der, finde ich, ein total schönes Pacing hat. Und am Anfang hast du so ein Unwohlsein. Und ich glaube, es gibt diese eine Szene, dann mehr will ich über diesen Film eigentlich auch nicht verraten. Es gibt so ein Ritual, in dem letztendlich, ich sag mal, die alte Generation die Fackel an die jüngere Generation weitergibt. Das passiert relativ früh im Film und es ist letztendlich so ein, ich glaube, Ätzestyp heißt es, also kennt man auch aus Serien wie Vikings, glaube ich, oder Norsemen, wer die Parodie mag, dass letztendlich die Alten freiwillig sich opfern und eine Klippe runterspringen. Und das ist in diesem Moment, wo du nur das Grundgrummeln in dir verspürst und denkst, boah, ist irgendwie unangenehm, was hier passiert, und plötzlich diese überexplizite Gewalt, wo, wie diese Menschen da unten aufkommen, wie die Gesichter aussehen, dass da einer plötzlich noch sich nur die Beine gebrochen hat und eben noch nicht tot ist und dann anschließend die ganze Nummer mit dem Hammer zu Ende gebracht wird und du siehst das und das sind es und da merkst du wieder, okay, praktische Effekte, herrlich und gleichzeitig aber auch so brutal, weil es sieht so realistisch aus und ich musste in diesem Film mehrfach weggucken und habe mich sehr lange nicht getraut, wieder hinzugucken und mir hat der Sound schon gereicht. Da war für mich eine Kombination aus, es ist diese Schlinge, die sich zuzieht, es ist ein total unangenehmes Gefühl, diese ganzen Figuren, die verhalten sich komisch untereinander und auch dieses Pärchen, um das es sich im Grunde handelt, ist so total weird und man hat einfach kein gutes Gefühl und plötzlich droppt da diese Bombe und diese ultra brutale Gewaltdarstellung wird einfach dir so von Latz geknallt und es hat mich so überrascht und so schockiert in diesem Realismus, wenn man so will.
Es war ja nicht mal so ultra brutal, es war einfach nur ultra realistisch.
Genau.
Also so stelle ich es mir vor, also wie es halt aussieht. Und die Kamera hält halt komplett drauf.
Ja.
Und das Perverseste an der Szene fand ich tatsächlich, dass dass das Dorf, das dieses Ritual praktiziert, sich damit halt so total im Recht sieht. Also irgendwie auf eine verkorkste Art ist es ja auch kein Verbrechen, was sie da gemacht haben. Es ist halt abgefuckter Selbstmord und Selbstmord ist ja an sich schlecht als Verbrechen einzuordnen, nur dass in dieser Art vom Selbstmord halt ein Publikum dahinter steht und sich das einfach reinzieht.
Ja.
Also ich fand es ultra verstörend, weil diese Touristen, die haben halt dann den Kulturschock ihres Lebens, weil sie überhaupt nicht wirklich auch dann diese Tradition angreifen können, indem sie sagen, hey, wir rufen jetzt die Bullen oder hey, ihr gehört alle hinter Gittern und so weiter. Mhm. Es ist einfach nur unglaublich verstörend.
Ja.
Eine Sache, die Ari Aster, finde ich, in Midsommar, also der Regisseur, nicht nur in Midsommar, sondern auch in Hereditary, ein anderer Film von ihm, was er einfach richtig gut macht, ist, dass er nicht nur das Event darstellt, das traumatisieren soll, sondern er zeigt das Vorspiel, also die Vorbereitung, er zeigt das Event und wie die Leute darauf reagieren.
Spannend,
und dann auch noch, wie die Leute es verarbeiten. Und das macht dieses ganze Trauma so authentisch, weil gerade wie du beschrieben hast in dieser Szene, du müsst euch so vorstellen, also die Gruppe von Dorfbewohnern und die Touristen laufen halt zu dieser Klippe, die Älteren, die werden hochgeführt und du denkst schon so, irgendwas stimmt da nicht. Also das ist schon so ein Grundgefühl, so nee, das kann nicht sein, oder? Das kann nicht in diese Richtung gehen. Und einfach wie die Schauspieler das eingefangen haben, dieses Grübeln, dieses oh mein Gott, nein, nein, nein. Und dann passiert es halt wirklich.
Yeah.
Und die Reaktion, wie sie darauf reagieren, das fand ich genauso verstörend wie diesen Aufschlag der Körper auf der Klippe, auf dem Boden, weil es einfach so real war. Also genauso würden Touristen auf so eine Situation reagieren, wenn sie sehen würden. Und es war einfach so richtig so, aber auch schon wie der Film beginnt, das ist ja so ein bisschen losgelöst. Also er beginnt grob gesagt mit einem Familiendrama, wie man es halt auch so oft kennt, mit Toten. Und allein dieser Weg dahin, also es geht darum, dass die Protagonistin ihre Schwester erreichen will per Handy, weil sie spürt, dass irgendwas nicht stimmt. So. Und es war für mich so eine Gänsehaut, weil das einfach so, du kannst das so richtig fühlen, wie so, sie geht nicht ans Telefon, ich rufe an und der Freund sagt noch so, nee, da ist nichts, du weißt, sie labert nur darüber, sie würde sowas niemals tun und so weiter. Und dann die Reaktion, als sie erfährt, okay, es ist passiert, Alter, meisterhaft inszeniert. Also ich hatte schon am Anfang, bevor überhaupt dieses Midsommar-Feeling kommt und der viel kränkere Shit, dieser Auftakt, hat mich schon so richtig in den Mut versetzt von Ari Aster.
Also, unfassbar, bin ich ganz bei dir und genau für die ihn noch nicht gesehen haben, sollten das unbedingt nachholen. Das war, wir haben jetzt so praktisch über den Anfang des Films geredet, da passiert noch richtig viel irre Scheiße danach.
Ja.
Also das wird weiterhin verstörend, das endet verstörend und gleichzeitig irgendwie auch versöhnlich, möchte ich fast sagen, aber das ist
Abstruse, ja.
Ja, das ist dieses Verstörende auch, dass du diese krasse Gewalteskapaden siehst und irgendwie am Ende aber nicht so rausgehst, dass du denkst, fuck, bin ich verstört, sondern du bist im Laufe des Films, bist du verstört und dann löst sich's auf. Keine Ahnung, wie er es macht. Da müssen wir
Du bist, glaube ich, einfach so gebrochen am Ende,
ja,
dass du irgendwann denkst, okay,
ja.
Es ist zwar ein absolut abgefucktes Ende, aber es ist jetzt einfach so, also ich bin so verstört, dass ich mich daran jetzt einfach, dass ich mir vorstelle, es wäre ein Happy End, obwohl es das nicht wirklich ist.
Ja, ja.
Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Eine Szene, die ich noch kurz ansprechen will, ist auch gegen Ende des Films, ohne zu spoilern, aber es gibt in dem Film einen Moment, der eine Panikattacke darstellt, die für mich so die authentischste Panikattacke ever in einem Film ist. Also diese Dorfbewohner, die haben ja dieses Ritual, dass sie den Schmerz anderer Personen mitfühlen möchten und einfach die Emotionen spiegeln. Und da gibt es ja diese Szene, in der dann die Protagonistin halt so eine Panikattacke verspürt. Und es war für mich so immersiv. Also ich selber bin nicht betroffen von Panikattacken, aber genau so würde ich mir das vorstellen.
Ja.
Also diese Wellen von Angst, dieses Unkontrollierbare, dieses Ausgesetztsein. Also das war wirklich on point. Also geiler Film.
Chris? Man könnte eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich darüber füllen, über die Analyse von jedem Bild und von dem Foreshadowing. Also das ist wirklich meisterhaft auf allen Ebenen. Ich fand es einen unfassbar guten Film. Lass mal nicht weiter in die Details gehen, weil ich glaube, vielleicht sind da welche dabei, die jetzt auch richtig Bock haben auf diesen Film. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Genau.
Vielleicht nochmal ganz kurz, damit ich auch nochmal einen Senf zu dem Film dazugebe. Ich habe den auch gesehen. Ich fand den auch sehr gut. Der hat mich nicht so verstört wie bei euch, außer bei dieser einen besagten Szene. Die hat mich dann auch nochmal so richtig so, what? Was ist denn jetzt los? Aber was ich, also vielleicht mal ganz kurz, wenn ich überhaupt irgendwas an dem Film verstörend fand, dann das, wie gut das funktioniert, dass ein Horrorfilm einfach komplett im Hellen spielt.
Ja, stimmt.
Und das ist, also der ganze Film ist ja nur hell, ne? Und der ist ja nicht dunkel. Und dass das funktioniert, das finde ich schon super. Und Dunkelheit in Horrorfilmen ist ja auch immer ganz gerne immer so ein Stilmittel, um immer Dinge zu kaschieren, die vielleicht nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Und,
genau.
Das ist halt bei dem Film, das hat er halt komplett nicht nötig. Der Film ist ja halt vor allen Dingen auch wunderschön zwischendurch.
Ja.
Der ist ja richtig schön. Und auch richtig farbenfroh, gerade gegen Ende, wenn diese ganzen Feste halt alle anfangen. Deswegen, also ich fand den auch super.
Ganz kurz dazu. Für mich
in keiner verstörenden Liste, was?
Ja, also erstmal krass, dass du den nicht verstörend fandest. Ich glaube, du bist die erste Person, die mir sagt, dass der Film nicht verstörend war. Aber wahrscheinlich bin ich auch einfach deine Filme nicht gewohnt. Also von daher.
Ja, wir haben ja halt immer so dieses Ding mit hier den psychologischen Sachen und den visuellen Sachen. So
ja.
Ich weiß nicht, ich guck mir den an und ich finde den faszinierend halt irgendwie. Also ich gucke den halt nicht an mit, boah, das verstört mich jetzt oder da werde ich noch ewig drauf rumdenken. Da gibt es ein paar Sachen, gerade halt so wegen, das ist ja ein großes Thema bei dem Film, Trennung. Und da kann ich halt auch viel darüber nachdenken und finde ich auch irgendwo interessant, da so ein bisschen rumzudenken, mich mit Menschen zu unterhalten, aber ich sitze dann halt nicht da und denke, boah, das hat mich jetzt verstört.
Ja, aber gerade weil du Trennung angesprochen hast, also der Regisseur Ari Aster hat ja mal gesagt in einem Interview, dass Midsommar quasi ein Trennungsfilm ist.
Ja.
Und ich dachte mir dann so, ja gut, also Midsommar ist genauso viel und genauso wenig ein Trennungsfilm wie Happy Tree Friends eine Kinder-Cartoon-Serie ist. Also irgendwie hat er schon recht, aber irgendwie auch nicht. Also
es
ist halt eine Perversion eines Trennungsfilms wahrscheinlich. Aber nochmal kurz dazu zurück, warum dieser Film so verstörend ist, obwohl er bei Tag spielt. Also wie du schon gesagt hast, Chris, die meisten Gruselfilme wollen den Horror ja dadurch erwecken, dass sie das Ungezeigte andeuten wollen. Und Ari Aster dreht es halt komplett rum und belichtet den Horror sozusagen. Also er zieht halt alles ans Tageslicht. Und du siehst halt, du musst halt hingucken, es gibt gar keine andere Wahl. Und dadurch, dass halt alles so schön aussieht und so blumig und so frühlingshaft, erzeugt das auch nochmal so eine kognitive Dissonanz. Ich liebe dieses Wort. Kognitive Dissonanz.
Ja. Und das war jetzt Kays letztes Wort zu Midsommar, denn wir müssen weitermachen. Immer mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Kay, schmeiß doch mal direkt deinen nächsten Film
rein. Ja, das muss jetzt mal raus, weil ich war enttäuscht, dass Midsommar nicht im ersten Teil des Podcasts erwähnt wurde. Von daher, gut.
Dann mach doch mal weiter mit deinem zweiten Film.
Ich bin wieder dran, stimmt.
Yes.
Eigentlich können wir jetzt auch gleich mit Hereditary weitermachen, oder? Weil wir hatten den gerade schon angesprochen. Das ist der Vorgängerfilm quasi, also das Debüt von Ari Aster. Und ja, viele sagen, Hereditary wäre verstörender, andere sagen, Midsommar wäre verstörender. Für mich sind beide Filme verstörend auf unterschiedliche Art und Weise und doch auf dieselbe Weise. Also gerade dieses Hell-Dunkel-Beispiel, was ich gerade erwähnt hatte, Hereditary ist halt eher der Schatten. Also was verbirgt sich im Schatten? Und Midsommar zieht es eben ans Licht. Für mich, also Hereditary, so wie Midsommar ein Trennungsfilm ist, ist Hereditary ein Familiendrama sozusagen, aber halt auch auf die härteste und kränkste Weise, wie du ein Familiendrama-Film darstellen kannst. Also es passieren schlimme Sachen in dieser Familie. Die Mutter leidet an Depressionen, irgendwann höchstwahrscheinlich auch an Wahnvorstellungen, auch wenn das nicht wirklich aufgelöst wird. Und diese Familie wird zerrüttet durch von innen heraus sozusagen. Es gibt immer wieder mystische, okkulte Elemente. Du verstehst aber nie ganz genau, ob diese okkulten Elemente real sind oder eben das Hirngespinst aus den Köpfen der Familie, die halt eben am Rad dreht. Und für mich hat dieser Film wahrscheinlich die verstörendste Szene ever, die aber auch bei mir nur beim ersten Mal funktioniert hat. Beim zweiten und dritten Mal hat sie mich mehr oder weniger kalt gelassen. Wahrscheinlich, weil ich einfach wusste, was passiert. Hm. Und ich werde das jetzt ansprechen und für die Leute, die das nicht hören wollen, die sollen jetzt einfach 2 Minuten nach vorne skippen.
Ja, und was mache ich? Ich habe den Film noch nicht gesehen, nämlich.
Was? Du hast ihn nicht gesehen?
Nein, der ist auf meiner Liste, aber der wurde bisher, habe ich ihn noch nicht. Aber ja, wenn du sagst, ist es jetzt wichtig, dann darfst du mich jetzt des Todes spoilern.
Bist du dir sicher?
Okay. Nee, bin ich nicht. Ich werde dich wahrscheinlich richtig hassen dafür. Aber ich habe jetzt auch jahrelang einen Bogen um Hereditary gemacht, weil ich richtig Schiss vor diesem Film hatte.
Okay, dann tue ich dir vielleicht sogar was Gutes, wenn ich dich jetzt darauf vorwarne.
Oh Gott,
Nick, okay. Okay. Und zwar, also die Szene, besagte Szene ist jene, in der ein Sohn, also ein Bruder mit seiner kleinen Schwester auf eine Homeparty geht. Er muss sie mitschleifen. Hat eigentlich gar keinen Bock auf sie, er kifft auf der Party, seine Schwester bekommt eine Nussallergie, bekommt keine Luft mehr und muss sie schnell nach Hause fahren, er ist halt voll bekifft, fährt das Auto, seine Schwester bekommt hinten auf der Rückbank keine Luft, macht das Fenster runter, schaut raus und der Sohn fährt an einer Straßenlaterne vorbei und die Tochter wird geköpft, mehr oder weniger.
Fuck, okay.
Aber du siehst, du hörst es nur, du denkst es dir nur, du siehst es aber nicht. Und dann stoppt eben das Auto, der Film stoppt für 3 Minuten und du siehst einfach nur das Gesicht vom Bruder, der gerade versucht zu verarbeiten, was gerade passiert ist und sich halt eben auch nicht traut, nach hinten zu schauen. Und dann nach 3 Minuten Stille einfach weiterfährt, weil der tote Körper von der Schwester ist immer noch im Auto, also ohne Kopf natürlich so,
ja.
Parkt das Auto ganz normal vor der Haustür, läuft langsam rein, legt sich schlafen. Ist natürlich hellwach, weil er komplett verstört ist. Der Film hält drauf, du hörst, wie die Familie unten frühstückt und die Mutter sagt, okay, ich fahre zur Arbeit, ciao. Sie tapst zum Auto. Fuck. Und dann kommt da eben dieser Schrei, diese Reaktion und dann siehst du den Kopf auf der Straße liegen. So. Und das ist einfach der Moment, der kommt so aus dem Nichts und der ist so genial inszeniert. Das hat mich einfach so komplett beeindruckt, als ich ihn das erste Mal in der Pressevorführung gesehen habe. Oh, also genauso ziehst du eine verstörende Szene auf und damit ist ja noch nicht genug. Also das ist jetzt nach Ari Aster so bis zur Reaktion, die kurzfristige Reaktion auf dieses Trauma und dann folgt die Verarbeitung. Und da kommen noch einige kranke Szenen, die ich jetzt hier nicht spoiler, die dich aber wahrscheinlich genauso ausnocken werden. Also sorry jetzt für diesen Spoiler, war for the sake of the podcast. Du darfst dich irgendwann rächen bei mir.
Das ist aber ein ziemlich langer Spoiler, weil das geht ja schon, das geht schon lang.
Ich muss einfach diese Szene einmal erklären für die Leute, die diesen Film nicht sehen möchten und trotzdem wissen wollen, was da passiert.
Also es fuckt mich jetzt schon ab beim Zuhören. Ich bin jetzt, ja, ich habe schon wieder so ein bisschen Schiss. Aber genau wahrscheinlich auch nicht wegen diesem Gewaltgrad oder genau das, sondern genau, was ist die Auswirkung davon? Also dieses, okay, die Familie frühstückt morgens und du weißt, da liegt eigentlich noch eine Leiche im Auto, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich werde mir antun, aber boah, wahrscheinlich keine gute Zeit haben dabei.
Ja, es gibt noch einiges, was dich erfreuen wird. Bin ich gespannt, mit dir darüber zu sprechen, wenn du ihn gesehen hast. So, Chris, ich weiß, Hereditary, über den Film haben wir auch schon oft gesprochen. Ich glaube schon mindestens 3 oder 4 Mal in Podcast, oder? Ja, also ich glaube, ich habe über keinen Film so oft gesprochen.
Also wenn wir bei dem Podcast sind, dann wird er mindestens einmal erwähnt. So, also es ist so ein typischer Film, ich finde den gut, aber ich finde den jetzt, der Film wird ja gehandelt als der Horrorfilm der Dekade. Und das ist für mich halt immer so ein Problem, weil dann habe ich schon immer in meinem Kopf immer so ein, ich muss den jetzt auch so gut finden. Und dann habe ich den im Kino gesehen und ich fand den gut, ich fand den nicht schlecht, aber ich fand den, ich konnte das nicht so ganz alles so nachvollziehen. Und dafür aber habe ich mir den Film extra als Mediabook geholt, damit ich den irgendwann wieder gucken kann, um zu gucken, wie wirkt er denn halt jetzt auf mich. Aber es ist aber halt auch so ein, das ist auch so ein Film, den kann man komplett blind empfehlen, wer Horrorfilme mag und den irgendwie es geschafft hat, wie auch immer, den noch nicht zu gucken. Also Micha hat es ja geschafft,
ja.
Also
auch gehen tut's.
Sorry, Micha.
Es ist wirklich eine, also das ist ein Safe-Pick.
Obwohl viele diesen Film ja hassen. Also du musst ja einfach mal die Amazon-Bewertung anschauen.
Ja, okay, die gucke ich mir nicht an.
Da genauso viele Ein-Stern-Bewertungen wie 5-Sterne-Bewertungen. Und ich habe das im Kinosaal damals auch gemerkt, dass einige Menschen diesen Film, jetzt nicht wie du, den einfach gut fanden, sondern einige Menschen haben diesen Film gar nicht gespürt. Und das hast du dann gemerkt, weil die Leute im Kino angefangen haben zu kichern und zu lachen. Und die waren halt einfach raus. Ich weiß nicht, vielleicht musst du so eine besondere Sensibilität haben gegenüber Filmen.
Ich glaube, das ist jetzt eine Behauptung, die stelle ich jetzt mal auf, sondern ich finde, was der Film mal ganz gut macht, das ist ja bei der Szene, die du halt eben beschrieben hast und dann die Reaktion bei dem Bruder, die ist ja, also da wird ja ganz viel so auf ihn so gezeigt und du siehst ja quasi, wie er quasi psychisch zugrunde geht und ich glaube, es ist immer eine Behauptung von mir, man muss selber mal irgendwie was erlebt haben im Leben, was einen richtig fertig gemacht hat oder was einen irgendwie mal so komplett aus der Bahn geworfen hat, damit man vielleicht solche Sachen irgendwie nachvollziehen kann. Das ist jetzt eine Behauptung, die stelle ich einfach jetzt mal so auf. Und aber ich glaube, wenn man dann sowas in einem Film sieht, ne, und dann wird das wird ja eigentlich ganz gerne dann auch weggeschnitten, weil oft werden dann ja immer nur die Resultate gezeigt, aber nicht der Weg dahin. Und ich glaube, dann kann das einen schon viel mehr mitnehmen, wenn man so aus einem eigenen Erfahrungsschatz irgendwie bei sowas greifen kann.
Ja, aber ich weiß nicht, ich habe sogar eher das, vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt, dass dich dieser Film mehr mitnimmt, wenn du eben noch nicht diese Erfahrung gemacht hast und du damit mit diesem Film das erste Mal diese Erfahrung spürst und dieses Unterbewusstsein eben ausgebuddelt wird oder diese Emotionen, die für dich komplett unbekannt sind. Also ich glaube, es muss so eine Mischung sein, also du musst schon so eine Grundsensibilität haben, du musst es irgendwo nachvollziehen können, was Vergleichbares auf einem viel geringeren Level vielleicht erlebt haben müssen. Aber wenn du schon mal so ein Ding durchgemacht hast und du hast es verarbeitet, ich weiß nicht, ob das dich dann da nochmal so schocken wird. Es sei, ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe. Wäre zumindest meine Theorie. Micha, was meinst du?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, also ja, nee, ich kann da jetzt auch nur mutmaßen. Ich verstehe es an manchen Punkten auch nicht. Ich weiß, dass Midsommar, also war es genau das Gleiche mit den Rezensionen oder User-Bewertungen, dass es total krass auseinanderging zwischen Meisterwerk und was für eine Scheiße habe ich mir hier gerade eigentlich reingezogen. Vielleicht dockt es, vielleicht muss es an irgendeinem Punkt im Leben andocken, also wie Chris jetzt auch gesagt hat, okay, Trauer oder Trennung oder whatever, dass du das nachvollziehen kannst, wobei diese Themen ja auch nicht auf dem Serviertablett daherkommen. Also die sind auch manchmal schon, finde ich, subtil, also zumindest für Midsommar, muss ich sagen. Da habe ich schon auch kurz drüber nachdenken müssen, bis ich gecheckt habe, worum es in dem Film eigentlich geht. Es ist jetzt nicht in your face, darum geht's, sondern da spielt die ganze Welt in das Thema mit hinein und du musst an irgendeinem Punkt, wenn der Groschen fällt, checkst du, kannst du die ganze Welt entschlüsseln. Ich weiß nicht, wie es bei Hereditary ist, kann mir vorstellen, dass es vielleicht da auch in die Richtung geht, dass man irgendwann checkt, okay, das ist eigentlich das Thema des Films. Und man entschlüsselt das oder man entschlüsselt es nicht. Wenn man Bock hat auf viel Blut und Horror und dann gibt man sich sowas, was eben noch so einen psychologischen Unterbau hat, dann ist es vielleicht halt auch eine Enttäuschung. Das ist ja auch eine Frage der Erwartung. Ich weiß, mit welcher Erwartung ich an Hereditary jetzt rangehen werde, auch nach Midsommar. Das war mir schon klar, dass es wahrscheinlich auch so die Handschrift des Regisseurs ist, aber kann da jetzt auch nur mutmaßen.
Ja. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit für eine Runde, oder? Jeder wird noch einen Film.
Also, Chris muss noch seinen zweiten Film machen und dann würde ich sagen, noch eine schnelle Schlussrunde mit ganz kurzem Ausflug.
Ja, also ihr habt ja jetzt beide so absolute Schwergewichte genommen. Dementsprechend habe ich mir jetzt überlegt, ich nehme jetzt auch mal absolutes Schwergewicht. Ein Film, der wirklich gut ist und auch eine Empfehlung ist. Ich wette, den habt ihr beide nicht gesehen. Deswegen, ich muss ja immer die Filme immer nennen, die ihr beide nicht kennt. Und das
damit du Monologe halten kannst.
Ihr habt ja beide Black Swan bestimmt gesehen, ne?
Ja.
Das ist nicht mein Pick, aber genau, Micha, hast du ihn gesehen, Kay, du auch?
Ja.
Wie findet ihr den Film?
Gut, ich fand ihn mitreißend, ja.
Okay. Ja. Kennt ihr den Film, wo Black Swan die meisten Inspirationen herhabt?
Nee.
Das ist nämlich ein Anime aus dem Jahre 97 und hat auf IMDb eine Bewertung von 8,0 und heißt Perfect Blue und ist von Satoshi Kon. Satoshi Kon habe ich auch erst letztes Jahr für mich so entdeckt. Das ist halt jemand, der leider schon von uns gegangen ist, was ich sehr schade finde, weil die Filme von denen sind alle krass, irgendwie, die ich bisher gesehen habe. Ich finde Perfect Blue, also ich glaube, ein, zwei fehlen mir da noch. Ich habe Paprika letztes Jahr noch gesehen, das ist auch von ihm. Bei Paprika, da könnte man immer sagen, okay, daher hatte also Nolan seine ganze Inspiration von Inception. Mhm. Und Darren Aronofsky war ja der von Black Swan, ne? Richtig?
Ja,
danke.
Ja.
Hat seine ganzen Inspiration scheinbar von Perfect Blue her, denn in dem Film geht es darum, dass wir hier eine junge Sängerin haben, einer Pop-Idol-Band, die einen neuen Karriereweg halt einschlagen möchte und zwar also als Sängerin aufhören will und halt ins Filmgeschäft halt eintreten will. So, das ist jetzt mal so ganz grob so die Rahmenhandlung, so worum es geht. Was ich bei dem Film schon mal gut finde, ist erstmal die visuelle Darstellung. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber schon eher so an Erwachsene gerichtet. Und wenn man das dann so hört, so wenn ich das so sage, hey, da geht es halt um eine Pop-Idol-Band und das ist ein Anime, dann kann man das ganz schnell in so eine Richtung vielleicht so denken, die vielleicht ein bisschen ja eher in so eine Kinky-Richtung gehen könnte. Ist bei dem Film Gott sei Dank gar nicht der Fall, denn der Film nimmt sich schon sehr, sehr ernst. Ist ein Psycho-Thriller mit diversen Horrorfilmen, also Horror-Elementen drin. Aber im Endeffekt ist es ganz viel so ein Spiel, was ist Realität, was ist nicht Realität, denn in dem Film, wenn sie als Sängerin aufhören will und die Karriere als im Filmgeschäft halt anfangen will, da verschwimmt halt auf einmal sehr viel von ihrer Wahrnehmung, was passiert, was ist noch echt, was ist nicht echt und wird sie verfolgt, hat sie einen Stalker und da gibt es halt auch so eine, ja, ich sag mal, da gibt es eine Szene, die ich sag's mal, da wird quasi in der Filmszene eine Vergewaltigung gespielt mit ihr und die ufert in ihrem Kopf aber halt viel zu sehr aus. Und das ist, und das könnte schon ein Trauma halt auslösen und das löst vielleicht eventuell sogar noch viel, viel mehr halt aus. Und ich habe den Film einmal gesehen, ich weiß, ich werde ihn mir definitiv nochmal angucken, weil das ist so ein Film, da kannst du dir im Nachgang richtige Abhandlungen also durchlesen, wie man was wie interpretieren kann und verstehen kann. Das Ende ist auch eine reine Interpretationssache und der hat mich beeindruckt, den hatte ich schon ewig auf meiner Liste gehabt, super schwer zu bekommen leider, weil den gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, nur auf DVD. Und ist halt so auch im freien Handel, glaube ich, gar nicht mehr zugänglich, weil er einfach nicht produziert wird. Das heißt, man muss schon so so auf den Gebrauchmarkt gucken. Aber also der Film ist für mich, also von mir, eine absolute Empfehlung. Ich fand den richtig gut. Ich werde den auf jeden Fall auch nochmal gucken, weil, allein schon, weil ich das dann nochmal alles, also jetzt, wo ich die ganze Handlung kenne, ich glaube, da findet man noch sehr viel mehr bei dem Film.
Ja, hört sich interessant an.
Krass.
Vielleicht ist es so ein Vorurteil von mir, dass ich mir denke, Anime-Filme können mich nicht wirklich verstören, aber ist ja eigentlich auch blöd. Also würde mich jetzt mega interessieren, welche Tricks der anwendet, um in mein Unterbewusstsein zu kommen.
Crazy. Ja, also ich wäre halt auch echt mal so auf deine Meinung so gespannt, weil ich ja so ein bisschen so deinen Filmgeschmack so kenne und ich glaube, zumindest so auf dem Papier, wenn du dir das halt alles dir mal so anguckst, ich glaube, das könnte voll was für dich sein. Du müsstest dich halt nur darauf halt einlassen, dass es halt ein Anime halt ist, ne?
Ja.
Und dass der Stil, also der ist schon ein bisschen spezieller, der ist aber nicht schlecht, der ist halt einfach an Erwachsene gerichtet und das, und der ganze Film, da ist kein Humor drin und das finde ich halt einfach schon sehr gut.
Kein Humor.
Sehr ja, gut. Ich weiß nicht, mich reißt das halt manchmal einfach raus. Wenn ich jetzt einen sehr ernsten Film ist und einfach gucke und da kommt dann auf einmal so ein Gag halt dann da einmal drin, das reißt mich halt einfach raus, wo ich mir denke, das muss doch jetzt nicht sein.
Das haben wir in unserem letzten Podcast angesprochen, nervige Trends in Blockbustern. Ja. Das nennt sich Bathos, dass so unangenehme Situationen mit einem Gag auflöst, um die Spannung rauszunehmen. Ja.
Wie nennt sich das?
Richtig. Bathos. Johannes wollte wissen, woher dieser Wortursprung kommt. Ich habe es aber immer noch nicht recherchiert.
Okay.
Müsst ihr selber mal googeln, woher das Wort Bathos kommt.
Spannend. Cool, ja.
Okay, möchtest du unseren Zuschauern so einen, oder unseren Zuhörern, eher gesagt, Zuschauern geht ja nicht schlecht beim Podcast, einen gewissen Hinweis geben?
Ja, und zwar, gefällt's euch? Ja? Gefällt's euch? Gut. Dann, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, lasst doch gerne ein Abo da. Ring that bell, hit smash that subscribe button. Wir sind nämlich auf YouTube, auf Apple Podcast, auf Google Podcast oder ihr könnt uns auch direkt auf unserer Seite 4001reviews.de besuchen. Es gibt jede Woche eine neue Folge Flix und Fertig von uns auf allen Kanälen. Könnt euch jede Woche auf neuen Content freuen. In unterschiedlicher Besetzung. Ja.
So ist es.
Und jetzt haben wir eine schnelle Abschlussrunde?
Machen wir eine schnelle Abschlussrunde, okay. Ich baue eine ganz kleine Geschichte drumherum. Haben, ich glaube, in der letzten Folge über die verstörenden Filme ging es auch um Gaspar Noé. Ich meine, es ging zumindest ganz kurz mal um Irreversibel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Enter the Void zumindest angesprochen wurde. Ja. Ich kannte
ganz kurz wurde es angesprochen.
Ja,
also Irreversible wurde mehr besprochen, Enter the Void angerissen, glaube
ich. Also ich weiß ja gar nicht, welche dieser Filme ich verstörender finde. Ich kannte Enter the Void, den habe ich vor vielen Jahren mal gesehen, war mein erster Gaspar Noé-Film, der mich einfach von der Wucht und von der Rastlosigkeit total überfahren hat, den ich total so ein Mix aus Spiritualität und crazy Kunstfilm und abgefahrener Kamera wahrgenommen habe damals und der mich einfach überrollt hat, wie so ein Drogentrip. Und ich habe mir jetzt, ich war ein paar Tage in Quarantäne im Dezember und habe da aus irgendeinem Grund so die Gaspar Noé-Filmografie leider in Rekordzeit aufgeholt. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber habe seinen ersten Kurzfilm Kane angeschaut. Den gibt es im Internet frei zugänglich. Ich glaube auf archive.org.
Ich habe den nämlich auch gesehen und ich meine auch, das war nämlich entweder auf der ZDF oder ARD-Mediatheken, eins von beiden.
Ach krass, also den Kurzfilm. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange geht denn der? 20 Minuten, 23 Minuten, sowas? Oder vielleicht ein bisschen länger. Ist letztendlich der Auftakt für den Full-Length-Film, den er darauf hingemacht hat. Menschenfeind heißt der. Und dann infolgedessen hat er eben Irreversibel gedreht. Der Metzger aus dem Film kommt in allen drei Filmen vor. Bei Irreversibel ganz am Anfang, beziehungsweise ganz am Ende, je nachdem, wie rum man den Film guckt und in welcher Version. Vielleicht sage ich ganz kurz zu den drei Filmen, was mich daran so verstört hat. Menschenfeind ist für mich wirklich misanthropisch. Das ist menschenfeindlich, was man da sieht. Ich will gar nicht groß auf die Handlung eingehen, denn es geht unter anderem auch um Mord, um Inzucht, um alles Mögliche, was sehr krass ist, aber was da diese Ruhelosigkeit in diesem Film und auch dieses Verstörende ausgelöst hat bei mir, war, dass wir konstant die Gedanken des Protagonisten hören, ausgesprochen als Voice-Over über fast alles, was er macht. Und wirklich jeder Satz ist menschenverachtend, wirklich jeder Satz ist menschenfeindlich. Also da trifft der deutsche Titel tatsächlich den Nagel auf den Kopf. Und du wirst richtig, also ich bin richtig rastlos geworden, ich bin richtig angespannt geworden, weil er so unfassbar schlimme Dinge vom Stapel lässt im Sekundentakt, während er die Straße entlang läuft, während er sich beim Bäcker irgendwas holt, während er beim Bewerbungsgespräch ist. Ihr könnt vielleicht ganz kurz gleich noch dazu sagen, ob ihr den Film gesehen habt und wie es euch damit ging. Das hat mich an dem Film wirklich verstört, also das absolut misanthropische Innenleben eines gebrochenen Menschen. Irreversibel.
Ich hab's nicht gesehen.
Ja. Nee. Genau,
aber macht er dann auch wirklich schlimme Sachen?
Also ich sag mal so, es gibt gegen Ende des Filmes gibt's eine Warntafel von 30 Sekunden, der Film bietet dir an, abzuschalten und zählt 30 Sekunden runter. Genau, mehr sage ich dazu nicht. Es ist Gaspar Noé-Style aneckend und sehr ja, sehr krass natürlich, auch wie er damit spielt und wie er mit seiner Provokation auch spielt als Stilmittel. Genau, und letztendlich Irreversibel, ich habe mir den auch erst im Dezember zum ersten Mal angeguckt. Ich war absolut geflasht. Ich finde, es ist ein toller Film in handwerklicher Sicht. Es ist ein absolut verstörender Film inhaltlich. Genau, die meisten von euch, die hier zuhören, werden den kennen oder zumindest wissen, worum es geht. Der Film wird praktisch chronologisch rückwärts abgespielt. Es gibt zwei Szenen. Es gibt eine Mordszene und es gibt eine Vergewaltigungsszene. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich fand beide Szenen unaushaltbar. Und was für mich verstörend dann daran war, dass dieser Film, obwohl er rückwärts, also von dem drastischen beginnt und eigentlich zum Anfang, zu dem zur Exposition praktisch im Laufe des Films wandelt, er wird schlimmer. Also der Film wird, obwohl die expliziten Gewaltszenen am Anfang kommen, wird er mit den ruhigen Szenen, für mich bekommt er nochmal eine Schwere und eine Tiefe und nochmal so eine was Drastisches. Ja. Und das habe ich so noch nicht gesehen, dass die Dramaturgie umgedreht wird und trotzdem funktioniert. Wie gesagt, ich habe die Originalversion gesehen. Es gibt mittlerweile auch den Recut, wo er richtig rum ist, wie bei Memento auf der DVD als Hidden Special Feature. Ich weiß nicht, ob der funktioniert, aber genau, ich würde, und Enter the Void will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, aber diese drei Filme, Menschenfeind mit diesem krassen inneren Monolog und diese menschenfeindlichen Aussage wirklich oder Abhandlung, Irreversibel mit dieser krassen Gewalteskapade und gleichzeitig der umgedrehten Dramaturgie und Enter the Void als absolut irrer Drogentrip, der kein Drogentrip ist, aber total verstörend und dich reinzieht und da sind ja auch immer so Sounds darunter gelegt, so ein Musikbett, das dich einfach nur kirre macht, weil es im Unterbewusstsein wirklich bei dir kratzt. Ich habe Gaspar Noé sehr schätzen gelernt. Ich habe mir in der Folge auch noch Lux Eterna angeguckt und ich glaube, der neue Film kommt demnächst auch bald raus, Vortex, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und werde ich mir sehr gern angucken, aber ich kann nicht sagen, dass ich eine gute Zeit bei den Filmen hatte. Ich war tatsächlich nachhaltig verstört, vor allem in so einem massiven, also wie gesagt, vier Filme davon am Stück reingezogen und ja, das mache ich nicht nochmal. Aber
du hast am Ende einfach nur noch wahnsinnig gelacht und ja, genau, gegen die Wand gehauen oder was weiß ja. Ich.
Genau, das war so mein Schlussdreigestirn. Sag mal ganz kurz, habt ihr die Filme gesehen? Wie ging es euch damit in ein, zwei Sätzen?
Also ich habe die gesehen, bis auf Menschenfeind, den habe ich noch nicht gesehen. Bei Irreversibel, das ist einer dieser wenigen Filme, den ich einmal geguckt habe und der wahrscheinlich bei mir auf meiner Verstörtheitsskala irgendwo unter den Top 3 ist und der hat mich damals mich einfach, der hat mir komplett die Schuhe ausgezogen und ich gehe auch damit komplett mit, wo du sagst, wenn man den richtigen Kinocut guckt und dass obwohl der hinten raus eigentlich schöner wird, ist das, was man alles weiß, was vorher passiert, weil das ja der Weg des Films ist, ist es einfach noch schlimmer irgendwie, weil du genau weißt, also man kann ja sagen, das Schlussbild, das ist ja kein Spoiler, das ist halt einfach ein tolles Pärchen, irgendwie, die morgens, glaube ich, irgendwie zusammen halt irgendwie halt aufwachen, irgendwie zusammen frühstücken und wissen, dass sie eigentlich einen coolen Tag halt haben, weil sie irgendwie abends auf eine Party gehen. Aber wie das dann halt dann alles dann so, ja, halt dann ausartet, was dann alles passiert, so, das finde ich vor allen Dingen halt auch insofern so schlimm, weil das könnte ja theoretisch passieren.
Ja, ja.
Kognitive Dissonanz. Ein schönes Bild, aber du weißt, was passiert.
Ja.
Dann findest du die Maschine.
Vielleicht nochmal so ein kleiner Fact, nochmal so nebenbei. Der Hauptdarsteller von Menschenfeind ist der gleiche, der bei High Tension den, ich weiß nicht, was er ist, Metzger oder halt dort halt den Killer halt spielt.
Ja. Ach, witzig. Das wusste ich gar nicht. Muss man mal gucken. Ja. Ja, crazy. Also crazy Filme. Kevin, hast du welche davon gesehen?
Nee, also ich bin immer so am Hadern, weil einerseits habe ich Bock drauf und der macht mich richtig neugierig, vor allem was so die Erzählstruktur angeht von Irreversible und auch Menschenfeind hört sich voll geil an, wahrscheinlich werde ich dann wirklich bei der Endkachel einfach abschalten. Ich weiß nicht, ich stehe halt tatsächlich nicht so auf diese explizite Gewaltdarstellung, nicht weil sie mich unbedingt verstört, aber weil sie mich einfach abstößt und ich sowas normalerweise, es inspiriert mich halt nicht, es gibt mir wenig und das ist so eine Art von Lebenspuzzleteil, das ich eigentlich auch so nicht verarbeiten möchte, weil das gibt mir so nichts. Also solche Sachen wie Trauma und psychische Krankheit und die anderen Themen, die wir angesprochen haben, das sind so Dinge, aus denen lernt man, da wächst man raus, da verarbeitet man die Narben, wenn man das gesehen hat und fühlt sich dann stärker. Aber diese Gewaltsachen, die geben mir persönlich einfach nicht so viel.
Ja.
Das stößt mich einfach nur ab.
Teilweise. Ja, trotzdem aus filmerischer Sicht würde ich dir auf jeden Fall Irreversibel empfehlen. Enter the Void auch noch, aber Irreversibel ist auch noch von der Dramaturgie und der Handlung total spannend. Also das ist ein irre guter Film, der richtig wehtut. Genau. Also Menschenfeind, finde ich, kann man auch skippen, nur wenn man sich jetzt wirklich geben will, dann kann man sich den noch geben. Aber muss man jetzt auch nicht. Ja.
Ich werde es mir anschauen.
Yes, sehr tu es. Kevan, dein letzter Film.
Jo. Ich habe noch einige auf der Liste und ich hätte jetzt wahrscheinlich der Babadook genommen, aber weil ich über diesen Film halt auch schon, vor allem mit dir, Chris, mehr als einmal gesprochen habe in dem Podcast, werde ich diesen Film nicht nehmen. Und ich nehme jetzt so die unkonventionellste Wahl, wo ich wahrscheinlich auch schon mich davor rechtfertigen muss, weil viele den bestimmt absolut gar nicht verstörend finden. Aber ich ihn aus einer anderen Sicht schon irgendwie verstörend finde und es ist Toni Erdmann. Also habt ihr den Film gesehen?
Nee, leider nicht. Shit, den wollte ich noch gucken, ja.
Also Toni Erdmann ist an sich Schrägstrich Drama, Schrägstrich Komödie. Ist ein deutscher Film und es handelt von einem Vater, der das Verhältnis zu seiner Tochter wiederfinden möchte, das verloren gegangen ist. Also sie haben sich entfremdet, die Tochter ist jetzt eine Business-Managerin, wie auch immer. Also es macht gerade keine Karriere und der Vater ist halt so ein trauriger Klops, der versucht, irgendwie wieder mit ihr zu connecten. Und für diese Verbindung benutzt der Vater ausgerechnet ein sehr beschörtes Alias namens Toni Erdmann. Das heißt, er zieht sich einfach eine Perücke auf, setzt sich hässliche Zähne ein und crasht dann mehr oder weniger jede Lebenssituation von seiner Tochter damit. Also müsst ihr euch vorstellen, ihr redet gerade, du willst deine neue Freundin vor deinen Eltern vorstellen, dann kommt dein Vater rein und trägt halt eine Perücke und komische Zähne und macht so, hallo. Und es ist einfach so, der ganze Film, der dauert 3 Stunden und er ist so übelst cringy. Also es ist so unangenehm, du lachst eigentlich in den meisten Situationen, was auch beabsichtigt ist, aber es ist einfach so cringe und so nachvollziehbar. Müsst ihr euch vorstellen, es ist ungefähr so verstörend wie eine 5-minütige peinliche Stille bei einer Weihnachtsfeier von der Arbeit. Also es ist auf diese Weise komplett für mich, also nicht so ein verstörender Film, wie wir es bis jetzt gesprochen haben, aber ein verstörender Film, der mich trotzdem zum Lachen gebracht hat irgendwo. Also es ist nicht so, dass er dich traumatisiert, aber irgendwo verstört er dich dennoch, weil es einfach solche abstrusen Szenen da drin gibt. Also es Hauptthema von Toni Erdmann ist Entfremdung und sein Alias namens Toni Erdmann ist die Metapher dafür. Und es ist auch so ein Film, den hasst man oder den findet man richtig gut. Manche verstehen ihn einfach absolut nicht und das ist auch voll verständlich, weil dieser Film, der geht ewig. Er wurde nach dem Dogma, wie heißt das?
95.
Gedreht, das heißt keine Musik, sehr erdige Kameraeinstellungen, alles sehr dokumentarisch. Aber es gibt einfach Szenen, wo du Gänsehaut bekommst, weil die so cringe sind. Also ein kurzer Ausblick. Am Ende des Films gibt es eine Firmenfeier, die durch solche abstrusen Umstände darin endet, dass irgendwann sich alle ausziehen nackt und irgendwie beieinander. Es ist egal. Und also hat mich auf die Weise verstört, dass der Film aus war und ich dachte, Alter, was habe ich da eigentlich gesehen? Und wie kann es sein, also auf menschlicher Ebene, auf welche Weise will der Film, dass ich dieses Thema verinnerliche? Entfremdung, Mutter-Vater-Beziehung. Also echt stranger Film, richtig stranger Film. Ist bestimmt nichts für Chris, vielleicht für dich, Micha, aber ist so eine 50-50-Sache bei dem.
Gut, gebe ich mir.
Also vielleicht unterschätzt mich halt etwas. Ich habe zum Beispiel letztens auch Der Rausch geguckt, den fand ich auch sehr gut.
Ja, Der Rausch ist der Shit. Oh. Natürlich musst du den gut finden. Killerfilm.
Oh, von Thomas Winterberg hätte ich auch noch einen anderen Film mit dabei gehabt.
Vielleicht beim nächsten Mal, aber ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Teil 3.
Ja.
Okay, dann mache ich jetzt den krönenden Abschluss und ich habe ja eben schon High Tension erwähnt, aber um High Tension soll es nicht gehen, sondern um ein Remake und zwar um vielleicht eines der besten, zumindest wird gehandelt als eines der besten Remakes und zwar von Alexandre Ajas Maniac. Mhm.
Ah ja.
Ah ja, geil. Auch schon oft gehört. In Podcasts und natürlich kenne ich den Film, aber auch nicht gesehen.
Ja, Maniac ist halt ein Remake aus dem Jahre, also Ajas Maniac ist halt ein Remake aus dem Jahre 2012. Das Original ist aus den 80ern, also Anfang 80er, 1980. Und kannte ich selber lange Zeit gar nicht. Es gilt halt auch so als einer, also zumindest als ein wichtiger Film dieser ganzen Slasher-Reihe. Er wird aber trotzdem aber halt selten bis fast nie erwähnt. Michael Myers war ja irgendwie ein, zwei Jahre vorher und hat ja damit quasi alles so angefangen. Und Maniac hatte aber schon damals einen so einen, ich sag mal, Kniff gehabt, und zwar der ganze Film wird ja erzählt aus der Sicht des Serientäters. Und normalerweise ist das ja halt nicht so, weil normalerweise siehst du ja den Serientäter ja nie, sondern der kommt immer irgendwie in Erscheinung. Und hier ist quasi der Serientäter, der Antagonist, halt auch der Hauptdarsteller. Und bei dem Remake gibt es noch einen weiteren Kniff, und ich finde, das macht für mich den Film, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das für viele den Film sehr verstörend macht. Und zwar nicht nur, dass auch hier der Film aus der Sicht des Täters erzählt wird, sondern du hast die ganze Zeit die Point-of-View-Perspektive von ihm. Und
ach du Scheiße.
Ach krass.
Und dementsprechend, wenn der halt, also mal davon abgesehen, dass er halt ein Psychopath ist, weil er halt Frauen nicht nur tötet, sondern halt auch skalpiert. Genau, er spezialisiert sich sehr auf Frauen. Und du, also diese Point-of-View-Perspektive, das finde ich halt irgendwie verstörend, wenn er hinter Frauen hinterher schleicht, sondern das gibt dieses ganze Thema Stalking quasi nochmal eine ganz andere Perspektive irgendwie. Und
also du siehst es richtig aus seinen Augen. Also
du siehst wirkliches es Point komplett of aus seinen Augen. Der Witz an der Sache ist, krass, der Hauptdarsteller ist Elijah Wood.
Also du siehst ihn eigentlich nicht, außer wenn er im Spiegel ist, oder
wie? Genau, du siehst ihn halt gar nicht, halt außer halt, wenn du den in irgendeiner Spiegelung halt siehst. Da gibt es ein paar halt so in den Filmen, aber ansonsten siehst du quasi immer nur seine Augen, also aus seinen Augen. Mhm. Und es ist halt ein Psychodrama auch noch so, weil warum er das halt alles macht, das hat halt was mit einer verstörten Kindheit von ihm halt zu tun. Und ich finde das Remake krass. Also es ist wirklich bretthart. Aber es ist aber halt auch aus dem Grund, weil du ja die ganze Zeit halt das aus seinen Augen siehst, was er tut, was er macht, finde ich, gibt das eine neue Perspektive, sprichwörtlich neue Perspektive. Und dass er vor allen Dingen auch, ich weiß ja nicht, wie viel ihr schon über den Film wisst, er ist halt auch Ladenbesitzer eines Ladens, wo er so Schaufensterpuppen halt ausstellt und restauriert. Und die skalpierten Haarteile, die setzt er dann quasi seinen Puppen halt auf.
Shit, okay.
Okay.
Ja, also Frodo kann nicht nur Ringe in Berge nicht werfen.
Kann auch Leute skalpieren.
Den musstest du jetzt einfach rausholen.
Den muss ich halt einfach rausholen. Ja, Alter, das ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn du halt siehst, okay, das ist Frodo.
Ja, gut,
Frodo, wenn er den Ring behalten hätte.
Aber ich würde sagen, also wenn ich das jetzt halt so erzähle und ihr sagt, hey, das klingt reizvoll, das könnte ich mir mal angucken, dann ist der Film aus meiner Sicht ganz klar eine Empfehlung. Cool. Ich finde den wirklich gut. Ja.
Würde ich mir angucken. Ja.
Würdet ihr den?
Doch. Wäre auf jeden Fall.
Muss ist sowieso lange überfällig. Also ist halt auch echt ein heiß diskutierter Film. Von daher darf ich mir diese Lücke nicht entgehen lassen.
Ja, und ich würde mal sagen, damit haben wir heute wieder einige Filmpicks besprochen. Einige Filme, verstörende Filme. Manche mehr verstörend vielleicht wie andere. Das entscheidet ihr da draußen. Aber ich fand wieder, es war eine sehr, sehr schöne Runde. Also wenn ich hier auf meinen Stapel hier gucke, also ich könnte noch locker wahrscheinlich einen Teil 3 und 4 machen.
Die wird es bestimmt auch irgendwann geben.
Ja, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit euch.
Ja, yes, es war großartig. Vielen Dank euch.
Ich bedanke mich bei Micha. So. Danke, Micha.
Sehr gerne.
Und bei mir nicht, oder was?
Doch, dazu wäre ich jetzt gekommen, aber anscheinend willst du ja immer als erstes genannt werden.
Liegt
aber
doch nicht.
Nenne ich dich als letztes. Danke, Kay.
Dankeschön.
Danke, Chris. Und ich würde sagen, damit beschließen wir diese illustre Runde und wir hören uns bei einer nächsten Ausgabe nächste Woche Dienstag bei Flix und Fertig. Und wir verbleiben. Bis dahin.
Bis dann. Danke, Micha. Ciao.
Ja, ciao.